Es ist 12 Uhr. Einfach besser informiert. NDR 1 Radio MV. Die Mittagsschau. Kompakt, kompetent, auf den Punkt. Das Top-Thema.
In unserem Verkehrsservice hören Sie es bereits seit gestern Abend. Die Ortsdurchfahrt Papendorf auf der B104, die ist voll gesperrt. Matthias Rauter, dort droht der Kirchturm einzustürzen.
Genau so ist es. Ganz überraschend kommt das nicht. Es ist doch schon einige Zeit bekannt, dass der Kirchturm recht wackelig ist. Aber jetzt haben sich Experten das Ganze näher angeschaut. Und dann wurde sofort die Bundesstraße 104 gesperrt. An der liegt die Kirche nämlich. Straßenbauamt, Bürgermeister und Kirchen. Baubeauftragte haben die Köpfe zusammengesteckt und beraten. Stefan Thoms in Papendorf, gibt es denn schon ein Ergebnis?
Nein, leider habe ich noch keine Ergebnisse. Ich warte in Papendorf auf den Bürgermeister, der ist von der Besprechung aber noch nicht zurückgekommen. Ich gehe mal davon aus, dass es bei der Besprechung darum geht, wie lange die Kirche gesperrt sein muss, was die Maßnahmen sind, um die Kirche wieder sattelfest zu machen und vor allen Dingen auch, wie lange die Straße durch den Ort gesperrt bleiben muss. Der Kirchturm ist ungefähr 20 Meter hoch und das soll das Corpus Delicti sein. Also das Kirchenschiff ist in Ordnung, aber der Dachstuhl des Kirchenturms soll, so haben mir das hier einige Anwohner erzählt, von einem aggressiven Holzpilz befallen sein. Und gestern gab es dann nochmal eine Begehung durch Architekten und auch durch Statiker. Und die haben dann festgelegt, dass die Situation hat sich verschlechtert. Und die Straße muss gesperrt werden, damit nicht irgendwas passiert. Die Gefahr ist, dass bei starkem Wind der Turm auf die Straße kippen könnte. Und das will man natürlich nicht riskieren. Die Kirche ist ja schon insgesamt seit 5 Jahren gesperrt. Das sieht man hier auch, dass hier lange kein Rasen mehr gemäht wurde. Und hier hängt auch schon ein älteres Schild an dem Eingangstor. Und Kirchenglocken werden auch nicht mehr geläutet. Alles zu gefährlich für den Kirchturm, die Vibrationen und auch die Erschütterungen. Und jetzt ist wohl ein Punkt erreicht gewesen, wo die Experten gesagt haben, jetzt müssen wir zugreifen.
Stefan, du hast es eben gesagt, die Sperrung der Bundesstraße, die kam ja sehr überraschend für alle. Wie reagieren Anwohner und Autofahrer darauf?
Anwohner sind ganz ruhig, also so viele Anwohner gibt es hier nicht, da sieht man nicht so viele von. Eine Frau, die direkt gegenüber der Kirche wohnt, hat gesagt, dass sie schlecht schlafen konnte, weil in der Nacht, als noch gar keine Umleitungen und keine Sperrungen aufgestellt waren und ausgeschildert waren, eine ganze Menge Lkw versucht haben, hier durchzufahren. Die haben natürlich ihre Schwierigkeiten gehabt, als sie dann vor der Durchfahrtsperre standen, wieder umzudrehen, weil so breit ist die Straße hier nicht und so viele Möglichkeiten gibt es hier nicht. Aber jetzt wurde oben an der Hauptstraße, direkt an der Abfahrt der Pasewalker Autobahnabfahrt Pasewalk Nord, eine Sperre aufgestellt. Trotzdem versuchen das viele Autofahrer, die wollen sich selbst überzeugen, dass man da wirklich nicht durchkommt und kommen hier rein. Aber die beiden Gemeindearbeiter wurden hier zu Verkehrspolizisten umfunktioniert, sag ich mal, und die müssen jetzt hier diese Geschichte regeln und auch die Leute, die sich verfahren haben, umleiten.
Stefan Thoms, vielen Dank für die Information vor Ort in Papendorf. Ein Volksbegehren für eine bessere Kita-Betreuung hatte mit fast 140.000 Unterschriften Erfolg. Aber statt eines anschließenden Volksentscheids haben sich die Initiatoren vor einer Woche mit der rot-roten Landesregierung geeinigt auf einen Perspektivplan. Damit könnte die drohende Entlassung von Erzieherinnen und Erziehern verhindert werden. Heute hat sich der Landtag in einer Aktuellen Stunde damit befasst. Caroline Kock im Landtagsstudio, was hat Rot-Rot gesagt zum Verhandlungsergebnis?
Ja, SPD und Linke haben sich, wie erwartet, für ihre bisherige Kita-Politik und für den Perspektivplan gefeiert. Mit Blick auf die drohenden Kündigungen von Erzieherinnen und Erziehern erklärte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, dass es nun runde Tische in den Kommunen geben soll, die nach Beschäftigungsperspektiven suchen, in unterschiedlichen Bereichen.
Möglichst in der Kita, vielleicht in einer anderen Kita, aber auch in Schule, in Kinder- und Jugendhilfe. Überall werden diese hochqualifizierten Fachkräfte gebraucht. Und das kann man nur lokal, regional konzipieren.
Ja, und die Gruppen sollen nun schrittweise kleiner werden, beginnend in Krippe und Hort. Die Einigung sieht zum Beispiel vor, dass ab dem 1. Januar 2027 in den Krippen eine Fachkraft 5 Kinder betreut. Bislang sind es 6. Zum Vergleich, das Volksbegehren hatte eine Fachkraft auf 3 Kinder gefordert.
Caroline, wie hat die Opposition reagiert?
Die lobte das Volksbegehren, aber nicht das Verhandlungsergebnis. Die AfD bezeichnete es als ernüchternd, weil es weit hinter den Forderungen zurückbleibe. Von der CDU kam der Vorwurf, Rot-Rot habe das Problem selbst provoziert und die Forderungen der CDU nach so einem Stufenplan zuvor immer wieder ignoriert. Vor allem die kleineren Gruppen in Krippe und Hort seien ohnehin überfällig gewesen. Und auch die Grünen sehen keinen Grund zum Feiern, auch weil alle Pläne ab 2028 offen bleiben. Ohne verbindlichen Stufenplan und ohne verbindliche Finanzierung.
Vielen Dank, Caroline Kock. Schule am Limit. Was Bildung in Mecklenburg-Vorpommern jetzt braucht. Darum ging es gestern beim NDR-Talk vor Ort in Dummersdorf bei Rostock. Katja Bülow aus dem Ostseestudio war dabei. Katja, was hat's gebracht?
Vor allem, dass Leute miteinander geredet haben, die ganz unterschiedliche Perspektiven auf das Thema haben. Also Lehrer, Eltern, Gewerkschafter, Bildungsministerium, natürlich auch Schüler. Und ich hatte das Gefühl, dass das Thema allen sehr am Herzen lag.
Katja, was waren dabei die zentralen Knackpunkte?
Das waren ganz klar Unterrichtsausfall und Lehrermangel. Dafür ist der Schulcampus in Dummersdorf auch ein gutes Beispiel. Bürgermeister Jürgen Sprank würde den nämlich gern zu einem Bildungsparadies machen, an dem Kinder von der ersten Klasse bis zum Abitur lernen können. Die Hülle dafür steht auch schon da, aber es gibt viel zu wenig Lehrer. Die Dummersdorferin Stefanie Prüter kann gut verstehen, dass das alle Beteiligten frustriert.
Weil ich es auch selbst erlebe, dass wirklich also in der Realschule 12 Uhr Feierabend ist und die Kinder gehen nach Hause, das kann nicht sein. Aber ich denke auch, es sind heute gute Anregungen gewesen für das Schulamt, auch für die Schule an sich. Da war ja vieles dabei heute, wenn man mal genau hingehört hat.
Auch wenn nicht jede Idee gleich große Begeisterung ausgelöst hat.
Ideen muss man ja zulassen. Was für Ideen waren denn das?
Es gab zum Beispiel den Vorschlag, dass man in akuten Notlagen auch einfach mal Unterricht zusammenlegen könnte und wie im Hörsaal an der Uni eine große Vorlesung organisiert. Diskutiert wurde, ob Kindergärtnerinnen, von denen gerade nicht so viele gebraucht werden, mit an den Schulen eingesetzt werden können. Nicht als Lehrer, aber als pädagogische Unterstützung, weil Unterstützung, echte Entlastung könnten die gut gebrauchen. Lehrerin Rebecca Radant.
Weniger Bürokratie wäre schön. Mehr Wertschätzung. Es sind viele Stellschrauben, denke ich. Und es war sehr interessant.
Und die Zahl der Pflichtstunden, die Lehrer zu leisten haben, sei in Mecklenburg-Vorpommern bundesweit am höchsten. Und das müsse sich dringend ändern.
Talk vor Ort, Schule am Limit. Katja Bülow berichtete, ja, es war viel los. 140 Menschen waren direkt vor Ort. Den ganzen Talk vor Ort gibt's zum Nachschauen auf ndr.de/mv und in der kostenlosen NDR-MV-App. Und jetzt weitere Meldungen. Deutschland will Teil des UN-Sicherheitsrats werden, also des mächtigsten Gremiums der Vereinten Nationen. Heute wird bei der UN-Generalversammlung darüber abgestimmt, ob Deutschland 2027 und 2028 einen Sitz bekommt. Es wird ein knappes Rennen erwartet, denn Österreich und Portugal treten bei der Abstimmung gegen Deutschland an und es können nicht alle drei einen Sitz erhalten. Die EU rüstet sich für die kommende Waldbrandsaison. Laut EU-Kommission steht das bisher größte Einsatzkontingent bereit. 777 Einsatzkräfte aus 14 europäischen Ländern. Sie sollen vor allem in den Hochrisikogebieten stationiert werden, unter anderem in Griechenland, Frankreich und Portugal. Neben Einsatzkräften stellt die EU außerdem insgesamt 22 Löschflugzeuge und 5 Hubschrauber bereit. Der deutsche Zoll hat eine Rekordmenge Kokain im Jade Weserport in Wilhelmshaven beschlagnahmt. Das zeigen Recherchen des NDR. Es handelt sich demnach um 8 Tonnen Kokain, die schon Anfang Februar sichergestellt wurden. Der Wert liegt bei hunderten Millionen Euro. Es war die bisher größte Kokainsicherstellung im Jade Weserport. Der Klimawandel. So mancher kann es ja schon nicht mehr hören. Fakt ist aber, es gibt ihn und der Mensch hat einen großen Anteil daran. Und die Folgen werden mit der Zeit immer spürbarer. Deswegen sollen Maßnahmen ergriffen werden, um auf eine Klimaneutralität bis 2045 hinzuarbeiten. Um die 25 Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern setzen dafür sogenannte Klimaschutzmanager oder auch einfach Klimamanager ein. Auch Bützow sucht nun ein und hat eine Stelle ausgeschrieben. Caroline Bayer aus dem Ostseestudio, warum denn das?
Ja, also was in vielen anderen Gemeinden schon Praxis ist, will nun auch Bützow. Die Stadt und die Gemeinden drumherum wollen gern ein Klimaschutzkonzept haben und natürlich auch Maßnahmen erarbeiten, wie die selbst aufgestellten Ziele dann auch erfüllt werden können. Dafür wird aber ein Experte benötigt. Unterm Strich sollen nämlich langfristig Treibhausgase eingespart werden.
Warum haben denn nicht alle Gemeinden einen Klimamanager?
Ja, weil das Geld kostet, trotz einiger Förderprogramme für solche Stellen. Viele Gemeinden können aber aufgrund knapper Kassen kaum mit Weitblick arbeiten. Andere Länder seien uns da deutlich voraus, sagt beispielsweise Gudrun Stark von der Landesenergie- und Klimaschutzagentur MV. Sie ist von Klimaschutzmanagern überzeugt, denn diese Experten können nämlich dafür sorgen, weitaus mehr CO2 einzusparen, nachweislich offenbar bei Gemeinden bis 100.000 Einwohner fünfmal mehr, bei noch größeren Städten sogar neunmal mehr, als wenn die Gemeinden das allein versuchen, so Gudrun Stark.
Caroline, was genau ist überhaupt ein Klimaschutzmanager?
Also grob gesagt, ein Mitarbeiter in der Verwaltung. Aber anders als die Kollegen nimmt der oder diejenige ganz speziell Maßnahmen für den Klimaschutz in den Blick. Auch das Aufspüren extra dafür gemachter Fördermöglichkeiten ist eine Aufgabe für Klimaschutzmanager. Manche Kommunen lassen dafür extra ein Konzept erarbeiten, andere werden da aber ziemlich schnell aktiv und realisieren konkrete Projekte.
Gibt es denn dafür auch ein paar Beispiele?
Ja, aus Anklam beispielsweise. Dort wurden in einer Schule und drei weiteren kommunalen Gebäuden die Thermostate an den Heizungen auf eine Smart-Lösung umgerüstet. Ja, und diese Technik, die erkennt dann eben, ob und wann ein Raum belegt ist, also wann geheizt werden muss und wann nicht. Das hat mir der dortige Klimaschutzmanager Nils Bandelin erzählt. Ja, und in Ludwigslust macht Rüdiger Falk den Job des Klimamanagers. Er arbeitet aktuell ein Klimaschutzkonzept aus. Ein Beispiel sind Blühwiesen. Klingt irgendwie ein bisschen läppisch, hat aber Effekte. Das ist gut für die Insekten und für den Boden, dann muss halt weniger gemäht werden. Und dafür werden dann jetzt so sogenannte Gießkannenhelden gesucht, also Freiwillige, die beim Gießen helfen, gerade wenn es eben auch lange warm und trocken ist.
Also Gießkannenhelden gesucht, die Klimamanager in Mecklenburg-Vorpommern. Vielen Dank für die Information, Caroline Bayer.